Habt ihr schon Talkshows im Zug? Was seid ihr doch für eine tolle Gemeinde. Das sagt mir, dass ihr die vielen Talkshows, die in unserem Lande hier ausgestrahlt werden, gar nicht so verfolgt. Die Talkmasters sind ja gerade in der Sommerpause. Und ich habe irgendwo gelesen, dass wir Deutschen irgendwie so eine Talkshow-Nation sind. Wir lieben Talkshows. Anne Will und Maybrit Illner und Plasberg, glaube ich, hat aber Fair am Montag. Das sind so die Polit-Talkshows. Und dann gibt es ja noch andere, Maischberger und Markus Lanz, sehr beliebt. Und wie sie alle heißen. Ja. Talkshows in Deutschland sehr beliebt und da werden interessante Leute meistens eingeladen, auch sogenannte Prominente. Und dann spricht man mit ihnen über das, was sie machen, über ihr Leben, ihr neuestes Buch oder das neueste Album oder die letzte Reise. Und ich möchte das Ganze nicht total runterziehen. Es gibt sicherlich auch interessante Talkshows und ab und zu mal schaue ich mir auch eine an und kann einiges lernen. Aber was ich festgestellt habe, dass in vielen Talkshows immer die gleichen Leute eingeladen werden. Und das weiß heute jeder. Unsere moderne Gesellschaft ist eine Mediengesellschaft. Und sie hat eine Art von Menschen hervorgebracht, die sogenannten Prominenten, seien es Königshäuser oder Sportler oder irgendwelche exzentrischen Künstler oder sogar provozierende Theologen wie der Hans Küng hier aus unserer Nachbarschaft, aus Tübingen, oder Philosophen wie Richard David Precht. Wenn einer prominent ist, ein Buch geschrieben hat, heißt das, dass er auf jeden Fall auch in den Medien vorkommt. Prominente sind Leute, die auch gerne im Rampenlicht stehen, egal welchen Unsinn sie von sich geben, Hauptsache man bleibt im Gespräch. Und indirekt, glaube ich, wird uns auch von den Medien suggeriert, uns an der Lebensweise dieser sogenannten Idole zu orientieren, sie zu bewundern, vielleicht auch selbst so in eine Traumwelt hinein zu projizieren, denn letztlich ist das ja nichts anderes als eine Flucht von der Realität, wenn auch nur für eine kleine Weile. Übrigens, das Wort Idol, das heute auch ohne viel nachzudenken in Verbindung mit Prominenten gebracht wird, das kommt aus dem griechisch-lateinischen Sprachgebrauch und bedeutet so viel wie, wisst ihr es? Abgott, Trugbild, genau, Götze letztlich. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob jemals eine andere Kultur so versessen darauf gewesen ist, so viel Unsinn, so viel Oberflächlichkeit, so viel Triviales und Banales, so viel Leichtsinn zu belohnen und zu verbreiten wie die unsere. Eugene Peterson, der schreibt in seinem Buch Mit den Pferden laufen, und das ist auch das Buch, das meine Predigt heute inspiriert hat. Er schreibt, wir haben, Joe, Dankeschön, Berühmtheiten, aber keine Heiligen. Berühmte unterhalten, belustigen eine Nation von Schlaflosen, berüchtigte Kriminellen leben in Aggressionen ängstlicher Konformisten aus. Verdrießliche und verwöhnte Athleten bestreiten Wettkämpfe für ein faules und apathisches Publikum. Ziellos und gelangweilt vertreiben sich Menschen die Zeit mit trivialem Zeug und Schund. Weder das Abenteuer der Güte noch das Streben nach Rechtschaffenheit macht Schlagzeilen. Aber Pearson ist auch der Meinung, dass wir Menschen andererseits uns eigentlich nach Beispielen, nach Vorbildern sehnen. Nach Menschen, die uns zeigen, was es heißt, ein reifer, ein integrer, ein gesegneter Mensch zu sein. Allerdings findet man diese Leute meistens nicht in den populären Talkshows, denn mit ihnen verdient man gewöhnlich nicht sehr viel Geld. Und trotzdem ist in uns allen dieser Hunger nach Vorbildern. Wir möchten gerne zu Menschen aufschauen, die in schwierigen Lebenssituationen ein echtes, ein authentisches, ein reifes Menschsein, ein überdurchschnittliches Leben vorgelebt haben. Und mit diesem Hunger im Herzen lese ich zum Beispiel auch die Bibel, denn in diesem Buch hat sich Gott offenbart. Und er hat in die Lebenssituation von Menschen hineingesprochen und er hat Menschen gerufen und verändert und auch zu seiner Ehre gebraucht. Wenn es also um diese Frage geht, was heißt es, ein echter Mensch zu sein? Wie sieht reifes, authentisches Menschsein im täglichen Leben aus? Dann ist die Heilige Schrift sicherlich eine der zuverlässigsten, aber auch eine der interessantesten Quellen, um diese Frage zu beantworten. Nun ist es so, wenn wir die Männer und Frauen der Bibel betrachten, dann müssen wir zunächst feststellen, dass sie eigentlich sehr unheldenhaft dargestellt werden. Eigentlich finden wir keine makellosen, großartigen, moralischen, tugendhaften Typen in der Bibel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist vielleicht auch der Schock für die Leute, die das erste Mal die Bibel lesen. Abraham log. Jakob betrog. Mose mordete und klagte. Bitte ausblenden. Joe, gib mir einfach, ich kann es vielleicht machen, ja, gib mir auch ein bisschen hier, dann arbeiten wir zusammen und lenken niemanden ab, wenn es falsche Bilder scheint. Mose mordete und klagte, David beging Ehebruch, Petrus leugnete, Johannes, von dem wir letztes Mal gehört haben, wollte die Samariter grillen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Lebensbilder, die wir in der Schrift finden, die werden nicht besonders heldenhaft dargestellt. Man könnte doch meinen, was sind das denn für Leute, die Gott hier ruft und mit denen er Geschichte schreibt? Offensichtlich keine perfekten Typen. Wir merken also ziemlich bald, wenn wir die Bibel lesen, dass die Figuren in der Geschichte des Glaubens aus dem gleichen Ton gemacht sind wie wir. Und wir lesen, und wenn wir genau lesen und darüber nachdenken und vielleicht betend lesen, dann können wir erkennen, die Bibel, die stellt eigentlich nicht den Menschen in den Mittelpunkt. Auch wenn sie uns viele Geschichten von Menschen schildert. Aber letztlich, glaube ich, geht es immer um unseren großen, herrlichen, überragenden, mit nichts zu vergleichenden Gott, der sich in der Menschheitsgeschichte offenbart hat. Aber wenn sie uns von Menschen erzählt, dann ist das immer eine einzigartige Geschichte. Für Gott ist jedes Leben wie so eine Art Leinwand und er, der größte Künstler, er benutzt darauf Linien und Farben und Schatten und Licht und Texturen und Proportionen. So empfinde ich das, wenn ich in diesem alten Buch die verschiedenen Glaubensgeschichten lese. Und einer meiner Lieblingspersonen im Alten Testament, das ist der Prophet Jeremia. Wir haben vor ein paar Wochen wieder von ihm gehört. Ich lese ihn immer wieder gerne, er inspiriert mich immer wieder aufs Neue. Er ist einer der großen Propheten und ja, man muss dranbleiben, wenn man das ganze Buch lesen will. Aber nicht nur seine Lehre, sondern auch sein Leben ist für mich bemerkenswert. Es ist inspirierend, denn Jeremia, er veranschaulicht mit seinem Leben, was es bedeutet, in schwierigen Umständen, wenn man missverstanden und angefeindet wird, wenn der Druck von außen und der Zweifel von innen wächst, dass man trotz all dem ein authentisches, ein leidenschaftliches Leben für und mit Gott leben kann. Er war noch sehr jung, als er im 13. Regierungsjahr des jüdischen Königs Joschia, ungefähr 626 vor Christus, zum Propheten berufen wurde. Und er hatte eine schwere Last zu tragen, denn seine Botschaft war Gottes letzte Warnung an das Volk, das aber nicht hören wollte. Und er wurde bedroht und vor Gericht gestellt, in Fesseln gelegt, öffentlich gedemütigt, in den Schlamm einer Zisterne hineingeworfen und so weiter. Und obwohl jede seiner Ankündigungen sich erfüllten, folgte das Volk doch lieber den falschen Propheten und nicht ihm. Der Niedergang war schon weit fortgeschritten, dass das Volk trotz der Reformen Josias, die es nur allzu halbherzig mitmachte, im Grunde immer weiter abfiel von Gott. Und zum Schluss muss Jeremia auch die Belagerung und Zerstörung Jerusalems miterleben und wurde sogar dann gegen seinen Willen mit nach Ägypten genommen. Er hat also wirklich eine dramatische Biografie. Keine große Erfolgsstory. Wahrscheinlich wäre er auch nicht der Mann gewesen, den man in die Talkshow eingeladen hätte. Den wollte man nämlich nicht hören mit seinen warnenden Gerichtsworten. Nee. Für mich ist er aber auf jeden Fall ein ganz großes Vorbild geworden, weil er zu sich selbst und auch vor Gott sehr ehrlich sein konnte und seinen Weg bis zum Schluss mit Leidenschaft, mit Integrität, mit Hingabe an Gott ging. Er ist nicht einer, der sich einfach anpasste und dessen Leben mit dem Strom der Masse dahinschwamm. Er gehört nicht zu den Menschen, die sich irgendwelchen stumpfen Gewohnheiten angepasst hat, sondern er lebte seine Berufung aus. Und das, ich würde es mal so sagen, war eine Berufung zu einem überdurchschnittlichen Leben. Und die Frage, die sich bei mir aufdrängt, ist, kann es sein, dass wir alle, die wir Gottes Kinder sind, eigentlich zu einem überdurchschnittlichen Leben berufen sind? Ich möchte diesen Statement einfach hier in den Raum stellen. Gott beruft uns zu einem überdurchschnittlichen Leben, einem Leben des kompromisslosen Glaubens. Leben wir diese Berufung aus? Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, in unserer Zeit ein überdurchschnittliches Leben zu leben. Es ist viel einfacher, sich in die Arme des Durchschnittlichen zu begeben. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, die versucht, uns irgendwo auf das Niveau eines Ameisenhaufens zu reduzieren. Wisst ihr, was ich damit meine? Ich meine damit, dass wir von unserer Gesellschaft so beeinflusst werden, dass wir in einer unbeschreiblichen Hektik und Hast hin und her eilen, um unseren Vorrat zu vergrößern, zu sichern und zu konsumieren. Man lebt sein Alltagsleben dahin, der gefüllt ist von vielen trivialen Dingen, die uns beschäftigt halten. Und dabei vergessen wir, wer wir wirklich sind. Und wozu wir berufen worden sind. Dagegen was zu tun, ist sehr entscheidend. Der 1978 verstorbene tschechische Philosoph Vítězslav Gardavský, der sicherlich kein Christ war, aber sich gegen diese Gott-ist-tot-Theologie der Ende 60er Jahre wandte, der schreibt in seinem Buch Gott ist noch nicht tot Folgendes. Er schreibt, die schreckliche Bedrohung für das Leben ist nicht der Tod. Auch nicht Schmerzen oder irgendeine andere Spielart der Katastrophen, gegen die wir uns mit Hilfe von Sozialsystemen und persönlicher List so zwanghaft zu schützen versuchen. Die schreckliche Bedrohung ist die, dass wir möglicherweise früher sterben, als wir wirklich sterben. Noch bevor der Tod eine biologische Notwendigkeit wird. Joe, ich habe noch einen Punkt. Das wirkliche Grauen liegt in einem solchen vorzeitigen Tod. Einem Tod, nach dessen Eintritt wir noch viele Jahre weiterleben. Das hat mich angesprochen, weil ich wirklich befürchte, dass wir in diesem Leben einer Lethargie, einer Gleichgültigkeit, einer Betäubung verfallen können, indem wir wirklich nur noch hin und her eilen durch das Alltagsleben, Ameisen-like, um für unsere Brötchen zu sorgen, ohne wirklich ein Leben in Fülle, ein Leben der Leidenschaft für etwas Größeres, für etwas außerhalb von uns selbst, ein Leben für und mit Gott zu leben. Und ich denke, in Jeremia finden wir ein Vorbild eines Mannes, der in seiner Unvollkommenheit, aber auch in seinem Vertrauen auf Gott und in seiner Beziehung mit Gott ein leidenschaftliches Leben führen konnte, ein Leben, das eben sich nicht anfühlt, als sei man schon lebendig begraben. Es gibt allerdings einen interessanten Abschnitt, der Jeremias Leben zu einem Zeitpunkt beschreibt, an dem er frustriert und erschöpft vom Widerstand, kurz davor stand zu kapitulieren und sich genau diesem vorzeitigen Tod zu ergeben. Und davon lesen wir in Jeremia 12, die Verse 1 bis 6. O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir hadre, darum will ich dich nur über das Recht befragen. Warum ist der Weg der Gottlosen so glücklich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Mit anderen Worten sagt Jeremia hier, ja, ich weiß, du hast immer recht, auch wenn ich Zweifel habe. Aber ich habe hier ein paar brennende Fragen und die will ich jetzt loswerden. Jeremia ist frustriert, dass es den Gottlosen so gut geht. Wir kennen das übrigens auch von Asaf. Herr, ich verstehe deine Gerechtigkeit nicht. Ich gebe mein Bestes für dich, für deine Sache, für dein Volk. Ich bin dein Sprachrohr. Und mir geht es so bescheiden. Und siehe da, die Menschen, die dich missachten und die dich nicht kennen, die gottlos sind, denen geht es so gut. Es scheint, als würde ihr Leben gelingen. Du hast sie gepflanzt, Vers 2. Sie schlagen Wurzel, sie wachsen und bringen sogar Frucht. Sie führen sogar deinen Namen im Mund, aber ihr Herz ist weit von dir entfernt. Das könnte sogar so eine Beschreibung von sogenannten Namenschristen sein. Viele prominente Politiker verkaufen sich ja gerne als Christen. Das kann ja nur Vorteile bringen. Könnt ihr ein wenig mit diesem Gebet Jeremias euch identifizieren? Meinem ungläubigen Nachbarn, meinen Verwandten, denen geht es doch so gut. Die haben ihre Schäflein im Trockenen. Die sind gesund, die sind munter, die haben Geld und kriegen immer noch mehr. Sie sind auf der sicheren Seite, sie genießen das Leben, sie sind erfolgreich. Und ich, der ich doch dein Nachfolger bin, ich muss kämpfen hier um meine Existenz. Ich bin krank, ich habe Rückenweh, ich habe Schulterweh, was weiß ich, bin bedrückt, kann nicht mehr. Vers 3. Doch du, o Herr, kennst mich. Du durchschaust mich. Du hast meine Gesinnung gegen dich erprobt. Das ist ein gutes Wissen, ein wichtiges Wissen. Und dann kommt es. Reiße sie wie Schafe hin zur Schlachtbank und weihe sie für den Tag der Schlachtung. Oh, ich liebe Jeremia, diese Ehrlichkeit. Reiße sie wie Schafe zur Schlachtbank. Das ist ein ehrliches Gebet. Ich glaube, es ist ein Gebet um Gerechtigkeit und Gericht. Und es ist gut, wenn wir solche Gefühle übrigens Gott im Gebet bringen. Er ist die richtige Adresse dafür. Also bitte nicht zu einer anderen Adresse gehen mit solchen Gefühlen. Zu Gott, die Psalmschreiber, die tun es in den Klagepsalmen die ganze Zeit. Wie lange soll das Land noch trauern und das Kraut auf dem ganzen Felde verdorren? Wie lange soll diese Dürre noch dauern, auch diese geistliche Trockenheit und Dürre? Das Gras ist längst vertrocknet. Das Vieh ist verendet und die Vögel sind fortgezogen. Was für ein Bild! Dies alles geschah wegen der Bosheit der Menschen. Denn sie sagen, Gott sieht doch gar nicht, was wir tun. Jeremia ist also erschöpft vom Widerstand, vielleicht auch ein bisschen versunken in Selbstmitleid. Er kann nicht mehr. Er will kapitulieren. Er wünscht sich einen frühzeitigen Tod herbei. Das Ende aller Probleme. Hat übrigens der Prophet Elia auch mal so erlebt. Vielleicht könnten wir auch so sagen, er war bereit, seine Berufung im Dienst Gottes aufzugeben und sich mit einem Leben der Durchschnittlichkeit zufrieden zu geben. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Mann ist mir sehr sympathisch. Ich kann mich mit ihm sehr gut identifizieren und ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht habe, warum tust du diesen Dienst eigentlich? Warum reibst du dich hier auf? Bringt das überhaupt etwas? Das ganze Predigen und Lehren und Reden und die ganze Seelsorge. Du hättest es doch viel einfacher irgendwie, und dann kommt dieser Gedanke, beim Däner Kaninchen zu verkaufen. Übrigens hatte ich aber, das hat sich ein bisschen geändert. Neulich hatte ich den Gedanke, oder einfach wie der Helmut Kurier zu fahren. Schnell die Päckchen abzugeben und weg bin ich. Geht auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere von euch auch schon in einer solchen Situation war, in einer Situation, in der Gott irgendwie ferner schien und wo ihr gedacht habt, was soll das Ganze? So eine Situation befand sich Jeremia. Aber in diesem entscheidenden Augenblick hört er folgende Zurechtweisung, Vers 5. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Jetzt versteht ihr vielleicht, warum meine PowerPoint hier mit diesem Pferdebild geschmückt ist. Und wenn du dich nur in einem friedsamen Lande sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Beim höheren Wasserstand des Jordans wurden die Ufer überflutet, diese ganze Ebene. Und die konnte dann richtig zum Dickicht werden, wo wilde Tiere sich gut verstecken konnten und zur Bedrohung wurden. Wir können die Frage, die Gott Jeremia stellt, auch in eine moderne Form bringen. Was willst du erreichen? Größeren Reichtum? Billigeres Hühnerfleisch? Ein glückliches Leben, gechillt? Ein längeres Leben? Geht es dir um Macht über irgendwelche Leute? Über deine Arbeitskollegen vielleicht, über deine Mitmenschen? Läufst du nur vor deinem eigenen Tod davon oder suchst du größere Weisheit? Das Leben ist schwierig, lieber Jeremia, lieber Johann, lieber Werner, liebe Dina, liebe Elli, liebe Jenny, lieber Frank, lieber Calvin, lieber. Willst du die Sache schon hinschmeißen, wenn die ersten Schwierigkeiten von Widerstand auftreten? Willst du dich zurückziehen, wenn du merkst, dass es den anderen viel besser geht als dir? Willst du lieber nach Hause laufen, sobald du feststellst, dass die Mehrheit der Menschen sich mehr dafür interessieren, in Sicherheit zu leben, ja kein Risiko einzugehen, als sich auf ein Leben voller Risiken einzulassen, durch das Gott aber geehrt werden will? Willst du vorsichtig leben oder weitsichtig, mutig, Jeremia? Und es ist, als würde Gott zu ihm sagen, ich habe dich dazu berufen, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen, zu lieben, der Gerechtigkeit nachzujagen und nach meiner Ehre zu trachten. Das heißt es, mit den Pferden zu laufen. Natürlich ist es viel einfacher, sich mit dem Durchschnittlichen zufrieden zu geben. Es ist auf jeden Fall einfacher, aber nicht besser. Einfacher, aber nicht sinnvoller. Einfacher, aber nicht erfüllender. Was willst du, Jeremia? Willst du dich dieser mittelmäßigen Menge, den Fußgängern sozusagen, anschließen oder willst du mit den Pferden laufen? Nun, Jeremia hat sicherlich die Möglichkeiten erwogen. Er hat die Kosten überschlagen. Aber die Antwort, die er gab, die gab er nicht in Worten, sondern er gab sie biografisch. Sein Leben wurde zu einer Antwort. Ich werde mit den Pferden laufen. Seine Entscheidung, mit den Pferden zu laufen, sprich sein Leben leidenschaftlich für und mit Gott zu leben, trotz aller Widerstände, ist mir persönlich zum großen Vorbild. Und deshalb predige ich diese Predigt zuerst mir. Ich brauche gerade diese Predigt. Aber ich möchte uns alle heute Morgen auch ermutigen, uns Jeremia als Vorbild zu nehmen und uns nicht zufrieden zu geben mit dem Durchschnittlichen, mit dem sogenannten Mainstream, mit dem Fußgängertempo sozusagen, mit einem gelangweilten Leben ohne Risiko und ohne Begeisterung und ohne ein weites Herz für Gott und die Sache Gottes. Fragen wir uns also ganz ehrlich, was erwarten wir von diesem Leben hier auf dieser Erde? Wie leben wir mit ihm? Wie reden wir mit ihm? Von Jeremia kann man lernen, dass wir mit Gott sehr offen reden können. Er lehrt uns, dass wir vor Gott bringen können, was in uns ist und nicht, was in uns sein sollte, wie Lewis das mal sagt. Sind wir bereit, mit den Pferden zu laufen oder schließen wir uns den Fußgängern an? Sind wir geneigt, bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten aufzugeben? Was für eine Antwort gibst du Gott mit deinem Leben? Er hat uns berufen zu einem überdurchschnittlichen Leben. Das steht fest. Aber dieses überdurchschnittliche Leben ist nur möglich. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang des Gottesdienstes schon gehört haben, gelesen haben, aufgenommen haben. Es ist nur möglich durch Jesus Christus, der unser Erlöser und unser Erretter und unser König und unser Herr geworden ist. In ihm hat unser Leben Sinn und Ziel bekommen. Durch ihn und in ihm ist alles neu geworden. Und in 2. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, und es ist mir wichtig, diese Predigt wirklich mit dem Fokus auf Jesus Christus zu beenden. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Und Ehrfurcht bedeutet, dass wir genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Dass wir begriffen haben, erfahren haben, wer Gott ist, wer er in Jesus Christus ist und dass wir genau wissen, wer wir sind und wo wir stehen und wozu wir berufen sind und dass er Gott ist und wir sind seine Kinder, die er erlöst hat. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben Und das ist eine riesengroße Gnade. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Jesus hat uns mit unserer Berufung auch die Kraft versprochen, mit den Pferden zu laufen, mit den Pferden laufen zu können. Halten wir das fest. Durch seinen Geist lebt Christus in uns. Und durch seinen Geist haben wir heute schon die Kraft, das Potenzial in uns, ein echtes, authentisches, erfülltes Leben zu führen. Zur Ehre Gottes. Trotz aller widerwärtigen Umständen. Wir sind dazu berufen, zu einem überdurchschnittlichen Leben. Und deshalb nehmt das mit, dieses Wort von den Pferden. Lasst uns mit den Pferden laufen und ein Leben für und mit Gott leben. Amen.